Herzlich willkommen bei Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute mit einem Thema, was ich persönlich sehr spannend finde. Und zwar hat mich eine Frage umgetrieben, die vielleicht auch die eine oder andere von euch umtreibt. Wie kann ich als lesbische Frau in einer lesbischen Partnerschaft mir den Traum von der Familiengründung erfüllen? Und ich habe mich an die beiden wunderbaren Frau und Frau W. aus Berlin gewandt. Die kennt ihr vielleicht auch über YouTube oder Instagram oder ihren Blog. Und zwar sind die beiden miteinander verheiratet und haben mittlerweile schon 2 Kinder. Und im Interview spreche ich nun mit ihnen darüber, wie sie das gemacht haben, welche Tücken es da vielleicht noch gibt für lesbische Paare. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem wunderbaren Interview. Okay, herzlich willkommen, liebe Nicole und liebe Anja.
Hallo.
Hallo.
Freut mich sehr, dass ihr zu Gast seid im Frau verliebt Podcast.
Ja, wir freuen uns auch sehr.
Sehr.
Genau, ihr seid ja ein verheiratetes lesbisches Pärchen aus Berlin, richtig?
Genau, so ist das.
Richtig. Mhm.
Mit 2 Kindern.
Ja, ja, mittlerweile 2, genau. Unser Sohn, der ist jetzt 4,5 und unsere Tochter ist heute auf den Tag 13 Wochen alt.
Oh, wow.
Jung. Mhm. Genau, also noch ganz klein.
Noch zählen wir in Wochen.
Ja.
Ich bin ja auf euch gekommen, weil ich komme ja tatsächlich auch langsam in das Alter, wo man sich darüber Gedanken macht als Frau, ob man Kinder haben möchte. Und gerade als Frau in einer lesbischen Partnerschaft stellt sich ja dann auch die Frage, wie kann man das überhaupt umsetzen?
Mhm. Und, genau, die Frage haben wir uns damals natürlich auch gestellt, ne, als wir zusammengekommen sind.
Und nicht, weil wir jetzt nicht in Biologie aufgepasst haben.
Nee, genau, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Nein, also für uns war eigentlich relativ schnell klar, dass wir Familie wollen, was eigentlich komisch war, weil wir wollten beide vorher keine Kinder, wir wollten auch nicht heiraten, wir wollten auch nicht irgendwie in eine gemeinsame Wohnung ziehen und plötzlich sind wir uns über den Weg gelaufen und plötzlich war klar, ach, wir machen doch alles gleich in einem Jahr. Und dann haben wir uns irgendwie dazu entschlossen, zu heiraten. Damals haben wir noch unsere Lebenspartnerschaft eintragen lassen. Da ging das ja mit dem Heiraten noch nicht. Und dann haben wir uns eine Wohnung gekauft. Und dann war auch klar, natürlich wollen wir Familie, wenn dann wir miteinander und sonst niemand. Und und dann haben wir überlegt, wie können wir das machen. Und dann gab es verschiedene Wege. Also wir hatten schwule Pärchen, die uns angeboten hatten, irgendwie ihren Samen zur Verfügung zu stellen. Das kam für uns aber nicht in Frage, weil wir immer gesagt haben, wir wollen das gerne irgendwie für uns haben und nicht noch jemanden Drittes bzw. Viertes involviert haben irgendwie in dieser ganzen Familienplanung. Und deswegen ist die Entscheidung auf eine Samenbank gefallen.
Okay.
Und wir haben uns dann für einen für eine offene Spende entschieden.
Also es war auch sicherlich dieses, wir sind uns so sicher, dass wir uns auf uns verlassen können, dass das ein Leben lang hält. Und man kann sich ja nicht auf noch 2 weitere, es war tatsächlich auch ein männliches Pärchen, das uns gefragt hat, nicht verlassen, dass das tatsächlich auch ein Leben lang hält, weil man ja nicht bei denen reinschauen kann, so wirklich. Mhm. Und tatsächlich hat sich das dann auch bewahrheitet, dass das dann
auseinandergegangen
ist.
Mhm, genau. Okay.
Ja.
Deswegen sind wir auch noch mehr froh, dass wir jetzt diesen Weg gegangen sind, weil es irgendwie, wir verlassen uns auf uns und wissen, dass wir also quasi, okay, vielleicht mit 92 vielleicht mal trennen werden. Wer weiß.
Vielleicht aber auch erst mit 103.
Genau. Aber letzten Endes war das für uns dann der einzig machbare Weg und das war gut.
Ja, die richtige Entscheidung. Mhm.
War das ein befreundetes Pärchen von euch, was euch da gefragt hat?
Mhm. Genau. Ja.
Okay, also ihr seid da nicht irgendwie erst auf Suche gegangen und habt rumgefragt oder so.
Nee. Uns war auch relativ schnell klar, dass wir das irgendwie dann für uns wollen. Also so dieses, wir haben eigentlich relativ kurz irgendwie da miteinander drüber gesprochen und haben gesagt, ja, wie wollen wir das machen?
Im zweiten Treffen.
So, ne? Und dann war klar, das ist für uns. Ja. Und dann blieb eigentlich ja nur die Samenbank irgendwie übrig. Ne?
Genau, aber für uns war dann auch klar, bei der Samenbank, es gibt ja offene und anonyme Spenden, dass es auf jeden Fall eine offene Spende sein soll, damit quasi unser Kind dann, wenn es 18 und jetzt unsere Kinder, aber damals war es ja nur so eins erstmal, tatsächlich auch entscheiden kann, ob er seine zweite Hälfte, also seine Wurzeln quasi, ja, die 50%, dann auch kennenlernen kann. Und weil es kann ja sein, dass er sagt, woher habe ich jetzt mein Grübchen oder woher habe ich das und so.
Ja, genau. Könnte sein, dass es ja vielleicht in der Pubertät irgendwann mal aufkommt irgendwie und deswegen haben wir gesagt, die Entscheidung wollten wir beiden Kindern irgendwie nicht vorwegnehmen. Warum auch? Das steht uns auch nicht zu. Und ja, die sollen das frei entscheiden können. Wenn sie dann soweit sind und den Wunsch haben, dann soll das natürlich auch möglich sein. Und dann fahren wir mit ihnen natürlich gerne dorthin.
Es geht natürlich auch anonym, genau.
Ja, das also, ginge auch, aber das kam für uns nicht in Frage.
War denn auch das Thema Adoption mal bei euch auf dem Tisch oder war immer klar, nee, wir wollen das dann auch selber austragen quasi?
Also es stand alles auf der Liste. Wir sind alles durchgegangen und haben abgewogen und letzten Endes blieb dann eigentlich auch relativ schnell das übrig.
Ja, wir haben gesagt, wir wollen es natürlich erstmal probieren, also erstmal gucken, ob wir selber schwanger werden können. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte, aus irgendwelchen Gründen, dann wäre bestimmt auch das Thema Adoption auf den Tisch gekommen. Das stimmt, ja. Aber dazu kam es dann gar nicht mehr, weil das bei Valentin ja gleich beim ersten Mal geklappt hat. Bei Mana hat es ja ein bisschen länger gedauert, da waren wir ein ganzes Jahr zugange. Und deswegen ja, ist die Entscheidung dann auf eigene Kinder gefallen.
Okay. Mhm. Ich hatte bei euch in den YouTube-Videos, ich muss zugeben, ich habe nicht alle gesehen. Aber
ich auch nicht.
Es sind auch sehr viele mittlerweile.
Ja.
Ich weiß noch, dass als es halt um euren Sohn ging, das Thema halt auch war, dass ihr gerne für das zweite Kind auch gerne denselben Spender haben wolltet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das funktioniert hat.
Nee, das hat leider nicht funktioniert. Also wir hätten das gerne gehabt. Allerdings muss man dazu sagen, wir hatten uns für einen Spender entschieden, der hat uns einfach, also das war der einzige Spender damals, der uns wirklich zugesagt hat und der hatte nur noch 2 Einheiten zur Verfügung. Und wir haben dann so ganz naiv damals gedacht,
naja,
2 Kinder, 2 Einheiten, das müsste ja reichen. Beim ersten Kind hat das tatsächlich auch geklappt irgendwie, bei Valentin beim ersten Versuch gleich, da hatten wir ein wahnsinnig großes Glück und bei Mala hat es tatsächlich ein Jahr gedauert und da kam man mit unserer einen Spende natürlich nicht weit. Ja. Und deswegen ist dann ein zweiter Spender geworden bei ihr.
Der auch genauestens und auch mit dem Herz ausgesucht.
Genau, wurde. Richtig. Der auch handverlesen sozusagen. Ja, das ist ja eine schwierige Suche. Ja, ne? Das ist ja jetzt nicht so was man sich so einfach macht, sondern da ist, das hängt von so vielen Faktoren ab und dass man dann tatsächlich jemanden findet, den wir beide gut finden und wo wir beide sagen, okay, den können wir uns vorstellen, das hat auch länger gedauert. Also das hat bei ihr, also es hat bei Valentin lange gedauert, ehe wir da jemanden hatten und bei Mala dann auch. Ne? Und aber als die Entscheidung dann getroffen war, dann war es das auch.
Mir kam das gar nicht so lange vor. Das ist interessant. Ich dachte irgendwie so 2-3 Tage und wir waren sehr fleißig, haben die Nächte durchgemacht.
Ja. Nee, hat schon ein bisschen länger gedauert. Aber man vergisst sowas ja auch, ne? Das merken wir jetzt auch, was man so alles von der ersten Schwangerschaft und der ersten Geburt und dem ersten Kind vergisst. Plötzlich ist es wieder da und man denkt sich, stimmt, so war das. Das hatte man völlig vergessen. Das
stimmt, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir hatten jetzt schon fast einen ganz spannenden Part übersprungen, weil wir jetzt nochmal zurückgehen auf, ihr habt dann entschieden, okay, ihr wollt ein Kind haben und das per Samenspende kriegen. Genau. Das ist ja, glaube ich, gar nicht so einfach in Deutschland.
Nee, ist es auch nicht. Also wir hatten damals, als wir das mit unserem Sohn quasi geplant haben, sind wir nach Dänemark gefahren in die Diers-Klinik in Aarhus. Wir hatten uns einfach im Internet belesen, welche Kliniken kommen denn in Frage. In Deutschland ist das damals noch schwieriger gewesen als jetzt. Also es gibt tatsächlich ein paar Kliniken, die das auch machen, mehr oder weniger unter der Hand. So. Also es ist jetzt, manche schreiben es sogar auf ihre Internetseite mittlerweile. Damals, 2013, war das längst nicht so. Da war das viel, viel schwieriger und dann sind wir direkt irgendwie nach Dänemark irgendwie ausgewichen und gedacht, okay, diesen ganzen bürokratischen Quatsch wollen wir hier irgendwie nicht mitmachen und dort war es irgendwie ein Anruf und wir sind hin zum Beratungsgespräch und das war alles ganz natürlich, normal, offen, professionell und das Normalste von der Welt. Und wir haben uns da relativ schnell gut aufgehoben gefühlt. Und genau. Und
das war menschlicher.
Es war menschlicher. Genau. Es war auch nicht so verkommerzialisiert wie in Deutschland.
Genau.
Da ist ja doch dann jeder Handgriff wird quasi finanziell irgendwie.
Da wird zur Kasse gebeten.
Wird zur Kasse gebeten. Und in Dänemark ist das tatsächlich anders. Also da werden auch nicht irgendwelche, also wenn es nicht notwendig ist, nicht irgendwelche Hormontherapien gemacht oder, sondern da wird irgendwie geguckt, dass man auf den natürlichen Eisprung irgendwie wartet.
Das ist keine künstliche Erzeugung.
Es ist so ein bisschen so dem natürlichen Rhythmus der Frau gefolgt irgendwie. Und das hat uns angesprochen, weil wir gesagt haben, ja, wir wollen das natürlich erstmal so natürlich wie möglich versuchen und eben nicht irgendwie künstlich unterstützen. Und das haben die dort sehr gut gemacht. Mal abgesehen davon, dass es eben in Deutschland einfach auch viel schwieriger ist, irgendwie mit der Behandlung irgendwie von lesbischen Paaren. Also da gibt es auch so viele Auflagen irgendwie und so. Also wir hatten zum Beispiel ja auch bei unserem zweiten Kind, hätten wir uns auch eine Insemination in Deutschland vorstellen können, nun hatten wir aber einen dänischen Spender und dann gibt es da Probleme irgendwie auch mit der Einfuhr. Also man kann nicht einfach Samen irgendwie einfahren lassen irgendwie nach Deutschland, sondern dann gibt es bestimmte Bestimmungen und dann dürfen verschiedene Kliniken Samen aus dem Ausland oder eben auch aus Dänemark nicht annehmen. Und also es war super kompliziert. Und wenn wir uns jetzt für einen deutschen Spender entschieden hätten, wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Aber so war einfach Dänemark wieder unser Ziel.
Noch dazu ist es ja so, dass wenn man in Deutschland quasi eine Klinik sucht, dann findet man da vielleicht 10, 15 Kliniken. Und ich bin jetzt sehr optimistisch, vielleicht ist es schon besser geworden. Mhm. Ich weiß gar nicht, irgendwann mal wurde ein Bericht veröffentlicht von der Ärztekammer, dass doch bitte die Ärzte sich das genauestens überlegen sollten, denn möglicherweise könnten sie ja verklagt werden von dem lesbischen Paar, dass sie inseminiert wurden und somit quasi der Arzt so auf Unterhalt verklagt werden könne.
Also okay. Ja, also weil er quasi der in Anführungsstrichen Erzeuger ist oder derjenige, der das fabriziert
hat. Keine Ahnung, wer das genau geschrieben hat und welche Partei der gewählt hat, aber es war auf jeden Fall eine geistige Umnachtung.
Ja, so klingt es.
Weil ich meine, man macht das ja wirklich, weil es geht ja um ein Wunschkind. Und warum sollte ich jemanden verklagen, wenn der, jetzt bin ich schwanger, in dieser Klinik und jetzt bin ich erst nicht. Ja. So wollte ich das, ich habe mir nur diesen Samen bestellt. Also das war so,
das ist totaler Blödsinn. Genau. Ja, weil, okay. Also ich meine, stärker kann man sich ein Kind nicht wünschen, ne? als zwei Frauen, die da alles dran setzen, dass das passiert.
Ja, also es sind ja auch einige Hürden, die man da zu nehmen hat, ne? Und jetzt, wenn man eine Klinik gefunden hat, wenn man sich dafür entschieden hat, dann folgt dann der Auswahlprozess quasi für welchen Spender man nimmt.
Also bei uns war es so, die Diers-Klinik, die hat uns, also wir hatten uns auch für eine bestimmte Samenbank entschieden, auch in Dänemark, und die hat uns dann quasi die Zugangsdaten gegeben. Dort konnten wir uns dann umschauen und dann ging die Suche los, den passenden Spender tatsächlich zu finden. Und es ist so, dass es in Dänemark einfach ein größeres Portfolio von dem Spender gibt. Also man sieht dort nicht nur ein Kinderfoto, sondern man hört auch die Stimme, es gibt ein Interview, es gibt irgendwie eine Einschätzung von der Klinik, wie sie den Spender wahrgenommen haben, es gibt meist einen handschriftlichen Brief von dem Spender, es gibt eine umfangreiche Gesundheitsanalyse, Persönlichkeitstest, alles mögliche, also das ist da alles mit drin. Im Gegensatz dazu, in Deutschland, wenn man sich dort für einen Spender entscheidet, wir haben einfach mal den Test gemacht und das auch über eine deutsche Samenbank angefragt. Da bekommt man, glaube ich, 5 oder 6 Items irgendwie von dem Spender. Also wie groß, welche Haarfarbe, welcher Beruf. Und also es ist relativ, relativ beschränkt. Also man kann sich dann nicht wahnsinnig viel unter diesem Spender vorstellen.
Die suchen ja auch einen für uns dann aus.
Also bei denen war es so, bei der Samenbank, wo wir waren in Deutschland, irgendwie war es so, dass wir so ein paar Wunschkriterien angeben mussten und dann haben die so eine Top 5 für uns erstellt, was denn dort in Frage kommen könnte. Und das fanden wir auch schon so ein bisschen strange, wenn wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass irgendjemand eine Top 5 für uns erstellt, sondern wenn, dann wollen wir das selber angucken und schauen, ob das irgendwie für uns in Frage kommt. Ne? Und das ist in Dänemark einfach viel, viel umfangreicher.
Liegt vielleicht aber auch daran, dass in Deutschland es nicht so viele Samenspender gibt. Also unserer, also wir haben das dort in dieser Kinderwunschklinik auch erfahren, dass es da nicht so viele gibt, wie jetzt zum Beispiel in der Europäischen Samenbank und die Auswahl da auch nicht so wahnsinnig groß ist, zumal es ja auch tatsächlich ein Wahnsinnsaufwand für den Spender ist, weil die eigentlich regelmäßig, ich weiß nicht, wie viel waren es, einen Monat, alle zwei Monate, sich quasi einer Untersuchung unterziehen musste und immer wieder geupdatet wurde. Mhm. Und dafür kriegen die natürlich dann auch eher also eine kleine Aufwandsentschädigung von, ich weiß nicht, 60, 70 Euro.
Genau, ja.
Das stimmt. Spannend. Das ist,
ja, das ist super spannend. Ja, wir hatten mal so ein Interview gemacht mit einer Frau, die die Samenbank irgendwie in Berlin leitet, und die hatte uns da also auch sehr offen und ehrlich Auskunft gegeben, und ja, da kamen schon echt ein paar erstaunliche Sachen bei rum, wie das so läuft.
Wir haben jetzt, wir haben ja zwei oder drei Kinderwunsch-Videos gedreht, und da war eins dabei mit diesem Interview. Und die waren total sympathisch, und ja, das war auch offen, und sie hat auch genauestens erklärt, seit wann es überhaupt möglich ist, dass lesbische Paare tatsächlich oder gleichgeschlechtliche Paare überhaupt auch Kinder quasi haben können, also einen Spender quasi sich suchen können und inseminieren können. Also das war sehr aufschlussreich.
Genau, ja.
Reden wir eigentlich viel?
Nein, ich finde das super, weil also eigentlich beantwortet ihr schon alles, was ich fragen könnte, bevor ich es frage. Deswegen ist eigentlich perfekt.
Ja, das ist doch super. Okay.
Ja, deswegen muss ich mich zwischendurch immer kurz sortieren. Was wollte ich denn noch fragen? Hattet ihr jemals irgendwie Bedenken dem Kinderwunsch als lesbisches Pärchen gegenüber?
Nö.
Warum?
Also, nee, warum auch?
Wir verstehen die Frage nicht. Nee, wir hatten nie Bedenken. Also wir haben uns da auch, der Wunsch war da, und wir waren uns klar, dass wir das wollen.
Ja, und vor allem diese große Liebe, dass man das Gefühl hat, man möchte diese Liebe ja mit Kindern, also mit seinen eigenen Kindern auch noch teilen, mit der Familie gründen, seine eigene Familie haben und einfach quasi ganz viel Liebe austauschen.
Ja, genau. Nee, also da gab es dir irgendwelche Bedenken. Nee. Wir haben natürlich, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen lesbischen Paaren ist, aber bei uns ist das Umfeld auch sehr, sehr entspannt und offen, was unsere ganze Geschichte, unseren Werdegang, unsere Familiengründung und alles, was so dranhängt, irgendwie angeht. Ich war da auch irgendwie ganz, ganz entspannt, und wir haben da nie irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist es anders, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Und dann ist man vielleicht ein bisschen verunsicherter irgendwie und denkt sich, ach ja, wer weiß, und da gibt es ja dann keinen Vater irgendwie, und wird das Kind dann irgendwie entsprechend aufwachsen. Das ist völlig unabhängig vom Geschlecht. Also das ist so unsere Erfahrung, die wir jetzt mit zwei Kindern mittlerweile gemacht haben.
Wir sind auch ziemlich angstfrei bzw. unvoreingenommen gegenüber den Menschen, die uns quasi begegnen. Also ich habe eher so das Gefühl, dass wir sehr entspannt und sehr offen auch mit unserer Familie, mit unserer Familienkonstellation, Liebeskonstellation umgehen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch eben auch ein bisschen wir die Angst dem anderen, also dem Gegenüber auch nehmen, dadurch, dass wir eben diese Selbstverständlichkeit schon an den Tag legen und somit die Menschen auch keine Berührungsängste haben oder vielleicht auch großartige Vorurteile.
Das stimmt, ja. Also das ist echt so.
Ich glaube, so eine gewisse Selbstbewusstsein hilft da natürlich schon. Mhm. Aber natürlich gibt es auch so regionale Sachen, Themen, die dann vielleicht auch ein bisschen hinderlich sind. Also wenn ich jetzt in einem 500-Seelendorf aufwachse oder eben wir als Familie dort auftauchen, also wir ziehen da jetzt morgen hin wegen mir, könnte es natürlich schon auch erstmal schmutzige Gesichter geben und vielleicht auch ein bisschen Ablehnung. Aber möglicherweise eben umso mehr, umso weniger wir selbstbewusst an die Sache rangehen.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Seid ihr denn in allen Bereichen quasi immer offen damit umgegangen, jetzt auch so im beruflichen Kontext, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass man auch gerade da nicht immer so alles breit treten mag.
Also bei mir war das am Anfang so, ich bin ja festangestellt, Anja arbeitet ja selbstständig, das ist ja immer noch mal ein anderes Thema, sie arbeitet ja viel von zu Hause aus, und ich bin ja tatsächlich in einem festen Kollegenkreis verankert, und als das mit uns so losging, da habe ich dann schon erstmal irgendwie für mich behalten. Das hing aber eher damit zusammen, dass ich mir selber noch nicht so ganz klar war, irgendwie, was ich will. Und ne, und für mich war das irgendwie auch alles neu. Und wenn man sich selber nicht sicher ist und sich denkt, irgendwie, ne, also dann, klar, dann trägt man das auch nicht so nach außen. Aber als es dann irgendwie klar war und wir auch irgendwie, ne, mit dem Thema Familie uns auseinandergesetzt haben oder sowas, also da, ja, also da war dann schon auch eine Transparenz da und also da. Die Wahrnehmung irgendwie bei meinen Kollegen war auch ganz, ja, offen und entspannt und alle haben sich irgendwie mit uns gefreut und gucken auch irgendwie regelmäßig unsere YouTube-Videos und lesen auf unserem Blog irgendwie. Also das war alles irgendwie kein Problem. Das kann aber auch anders sein. Also ich habe da einfach vielleicht auch großes Glück, dass die Kollegen sehr offen und tolerant sind irgendwie und das auch alles mittragen. Ich muss nur sagen, ich arbeite im Medienbereich, da ist natürlich auch, also ich weiß nicht, wie viele schwule Kollegen ich habe, also da ist das einfach, da gibt es fast mehr Schwule und lesbische Paare als in Anführungsstrichen normale Paare. Ist vielleicht auch nochmal ein spezieller Bereich. Es kommt immer ganz darauf an, wahrscheinlich, wo man arbeitet, wie man dort dann wahrgenommen wird und wie hoch die Toleranz dann tatsächlich ist.
Mhm. Bei mir ist das eher so, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sich jemand dafür interessiert, wie ich lebe. So. Also ich habe meist kurzen Kontakt zu den Kunden. Klingt jetzt auch so ein bisschen... so. Nee, also ich bin Sprecherin. Wollte ich nur sagen. Also ich ist jetzt nicht, ja, also auf jeden Fall habe ich einen sehr relativ kurzen Kontakt mit den Kunden und die wählen sich bei mir ein. Klingt jetzt auch ein bisschen. Also, aber ja, also und
eindeutig zweideutig.
Und genau, und da gibt es selten mal auch so persönliche Verbindungen. Also die gibt es schon und da bin ich auch, also nicht jetzt unbedingt so wahnsinnig redselig, sondern da also habe ich nie das Gefühl, ich muss mich jetzt erklären oder ich muss das jetzt erzählen. Wenn ich heirate, dann heirate ich, dann erzähle ich das tatsächlich. Oder wenn ich jetzt irgendwie, als wir schwanger waren, dann war das auch klar. Und ich habe da auch kein, also ich mache da auch kein Brimborium darum, sondern sage halt, ja, also meine Frau trägt aus. Und dann hören die das erste Mal, ach, ich habe eine Frau. So. Mhm. Also, und dann bin ich überrascht, dass sie das irgendwie überrascht.
Ja.
So ist bei mir eher. Aber ich habe halt nicht diesen engen Kontakt und bin nicht in so einem Großraum.
Wenn man sich tagtäglich sieht, ist es nochmal anders.
Sondern, ne? Genau, da kommt man manchmal auch beim Tagen
quasi nicht aus. Da stehen Fotos auf dem Tisch und da sind so, ne?
Also Plakate hängen an den Wänden von uns, genau.
Und da ist dann schon klar, ne? Da wird dann natürlich schon gefragt, wenn geheiratet wird, ja, wen heiratest du denn? So.
Und George
dann,
Clooney!
Und wenn dann irgendwie Kinder kommen, klar, dann wird dann natürlich auch gefragt, irgendwie, ne? Wo kommen denn die Kinder her?
So, wir wissen es auch nicht.
Ja. Genau.
Ja. Ich weiß nicht, ob euer Sohn jetzt schon irgendwie in den Kindergarten geht oder so.
Ja, macht er.
Okay. Macht Abitur. Nein, er ist tatsächlich jetzt im Kindergarten und das schon, also der war ja vorher in der Krippe oder so heißt das dann.
Nee, bei der Tagesmutter war er.
Bei der Tagesmutter. Dann
und ist dann in den Kindergarten.
Genau, mit zwei
oder
zwei
in der
Kindergarten. Ja. Ist euch da schon mal irgendwie begegnet, dass irgendwie Fragen gestellt wurden oder auch nur komisch geguckt wurde oder sonstiges?
Nee, also gar nicht. Also das ist ja immer so der Klassiker, der gefragt wird. Ne? Habt ihr schon mal negative Erfahrungen gemacht? Irgendwie seid ihr diskriminiert worden irgendwie oder so? Oder wegen, das haben wir tatsächlich alles nicht. Nun ist es natürlich auch so, wir leben in einer sehr toleranten Stadt. Wir leben in Berlin und da ist natürlich, das ist ein buntes Feld und da ist, sagen wir mal, die Diskriminierung wegen der Gleichgeschlechtlichkeit relativ gering. Das gibt es auch hin und da mal, aber ne, also das ist einfach, das gehört einfach zum täglichen Bild dazu. Und zu unserer Kita müssen wir sagen, wir haben uns damals für einen Kita-Platz beworben dort in der Kita, weil eine Freundin das für uns vermittelt hat sozusagen. Und dann haben wir der Kita-Leiterin erzählt, dass der Valentin eben zwei Mamas hat irgendwie und dann meinte sie irgendwie, ja, dann möchte ich euch noch viel lieber haben, weil ja, ich habe in meiner Kita noch kein gleichgeschlechtliches Pärchen und ja, also ich finde es toll und sie war selber auch irgendwie schon mal mit einer Frau zusammen und genau, und damit war das Thema durch und sie geht da sehr offen damit um und es wird auch unter den Kindern irgendwie thematisiert, aber nie irgendwie so negativ, sondern immer positiv und es wird erklärt und dadurch, dass es erklärt wird, gibt es eben auch weniger Fragen und dann auch weniger Gemunkel oder Vorurteile, sondern es wird halt einfach offen angesprochen und ja, und für die Kinder ist es eh klar, ne? Also die stellen sich da, die fragen dann immer, ja, warum hast denn du keinen Papa? So, und dann wird das erklärt, dass der Valentin eben zwei Mamas hat und andere Kinder haben zwei Papas oder ein Papa und eine Mama oder zwei Papas oder zwei Mamas.
Weil oder nur eben, eine Mama oder einen.
Genau, richtig. Und dann, ja, und dann ist das durch, das Thema, ne? Da wird dann nicht länger weiter gefragt. Ach so, okay, na gut. Ne, das ist ja bei Kindern, die nehmen sich ja ganz anders wahr. Irgendwie. Ja. Für die ist das nicht, ne, für die sind das keine Unterschiede. Das sind immer nur die Erwachsenen, die es dann irgendwie kompliziert machen. Aber selbst da, also die Eltern bei uns in unserer Kita-Gruppe sind auch irgendwie ganz entspannt, was das Thema angeht. Wir sind dort herzlich willkommen geheißen worden und haben da nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ganz im Gegenteil. Fühlen uns da wohl, fühlen uns da aufgenommen und ja, gibt überhaupt nichts zu beanstanden.
Wobei ich, ist es tatsächlich so, dass Berlin ist natürlich sehr tolerant, aber tun wir da nicht Buxtehude, Kreinzen und Oberdupfing irgendwie?
Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Also das
kann es doch auch
das, sehr tolerant zu tun. Also sowas, also so das, was wir, also wir kriegen ja sehr viele Nachrichten von gleichgeschlechtlichen Paaren, aber auch von verheirateten Frauen, die plötzlich merken, dass sie irgendwie doch irgendwie auf Frauen stehen, von Teenies, die sich irgendwie nicht trauen, vor ihren Eltern zu outen. Also wir kriegen ja wirklich die ganze Bandbreite irgendwie mit. Und da ist es schon sehr unterschiedlich. Also es gibt sehr, sehr tolerante Gegenden und das muss noch nicht mal sein, dass es irgendwie eine Großstadt ist. Okay. Es kann auch sehr tolerant irgendwie auf dem Land zugehen. Wir haben ja selber die Erfahrung gemacht, also ich habe jetzt meine Schwiegereltern in Bayern und da waren eher meine Ängste am Anfang, weil sie so dachte, oh Gott, jetzt habe ich Schwiegereltern in Bayern, jetzt kommen wir da irgendwie mit einem Kind um die Ecke.
Die Bayern
irgendwie.
Sind total liebe
und
die Leute. Werden,
da kommen wir da in so ein kleines Dorf irgendwie so und dann war es irgendwie total das Gegenteil. Dann waren die so herzlich, die ganze Straße, wo die Eltern von Anja wohnen, haben irgendwie Socken gestrickt, als unser Sohn auf die Welt kam. Bei Maler war es dasselbe, da kommen Leute vorbei, die wir eigentlich gar nicht kennen, mit kleinen Geschenken und so. Also es war super herzlich und total vorurteilsfrei, was natürlich auch daran liegt, dass Anjas Mama der ganzen Welt immer erzählt, was sie für tolle Enkelkinder hat.
Sie ist auch
hat.
Sehr kommunikativ. Oh,
sehr kommunikativ und natürlich rührt über die Werbetrommel für ihre zwei Mädels, also für uns und dann eben auch ihre zwei Enkelkinder. Und das ist ein Selbstverständnis und ich glaube, das nimmt viel vorweg. Also dann, ne, dann ist es einfach klar, okay, da gibt es halt zwei Frauen, die haben da halt zwei Kinder irgendwie und das ist völlig in Ordnung. Also ich glaube, das ist einfach sehr unterschiedlich. Man kann Glück haben, man kann aber auch Pech haben. Wir haben auch viele, die uns schreiben, was sie für ein großes Pech haben und wie sie diskriminiert werden und wie engstirnig es manchmal zugeht, gerade bei Eltern mit Teenie-Kindern. Also da sind wir nach wie vor sehr erschrocken, was es da immer noch für Ablehnung und Ausgrenzung gibt, bis zu komm nicht mehr nach Hause, weil du bist nicht mein Kind, weil du die falsche sexuelle Orientierung hast. Also das gibt es heute im Jahr 2019 leider immer noch.
Vor allem, dass es hauptsächlich immer um diese sexuelle Orientierung geht. Dabei geht es ja viel mehr eigentlich um die Liebe, würde ich jetzt behaupten. Und ich finde es grundsätzlich sowieso ganz schlimm, wenn Kinder Angst haben müssen, zu sich selbst zu stehen und sie selbst sein zu können. Also ich meine, jeder kann sein, wie er will und was er will heutzutage. Das sollte, also diese Freiheit sollte jeder haben.
Ich finde auch, dass es sehr, sehr erschreckend ist, wenn man sich das einfach selbst vorstellt, wenn man selber Kinder schon hat. Also wenn ich mir das jetzt für meinen Sohn oder für meine Tochter vorstelle, die würden zu uns kommen und würden sagen, irgendwie, ja, ich stehe jetzt auf einem Jungen oder ich stehe auf einem Mädchen irgendwie so, das würden wir sie in die Arme nehmen und sagen, ja super, toll, irgendwie da, ja, wenn du dich da fühlst, wenn du liebst und geliebt wirst, es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt. Wenn man sich dann vorstellt, dass das Eltern genau andersrum machen und ihre Kinder verstoßen, deswegen ist es komplett nicht nachvollziehbar.
Wir sagen unserem Sohn ja jetzt schon, dass er sein kann, wie er will und was er will. Also ja,
das stimmt.
Dass es da gar nicht erst dazu kommt, dass er irgendwie das Gefühl hat, er könnte uns irgendwelche Dinge nicht sagen, weil er irgendwie das Gefühl hat, er ist anders.
Also ein kleines Beispiel, das ist eigentlich wirklich nur ein kleines Beispiel, aber unser Sohn wollte vor kurzem, weil er das bei uns gesehen hat, besser gesagt bei Anja gesehen hat, Nagellack auf seine Nägel haben. Und dann haben wir gesagt, natürlich, klar, kannst du Nagellack tragen. Hat er sich natürlich den grellsten Nagellack ausgesucht, den er finden konnte, ist damit in die Kita irgendwie und mal ganz stolz gezeigt. Die anderen Kinder waren natürlich auch irgendwie total begeistert irgendwie davon. Und dann sind wir an eine Tankstelle gekommen. Da sind wir einfach nur was zu trinken geholt irgendwie und die Kassiererin hat gesehen, irgendwie, dass er pinken Nagellack trägt und ist dann irgendwie fast nicht mehr geworden, weil sie gesagt hat, das gibt es nicht, dieser Junge und der kann irgendwie pinken Nagellack tragen, wie toll ist das denn? Irgendwie, ich habe das mit diesem Gender-Ding noch nie verstanden und jetzt steht hier ein Junge, der irgendwie pinken Nagellack tragen darf. wo ich so dachte, krass, was das für eine Reaktion auslöst irgendwie, ne? Also was das so für, also was da noch in den Köpfen stattfindet, eigentlich dürfte es ja gar kein Thema sein, wenn man sich so denkt, naja, mein Gott, dann hat er irgendwie pinken Nagellack drauf. Aber nein, also da gibt es viele Dinge, dass dann irgendwie Menschen Angst haben, wie wird der denn nicht schwul, wenn der pinken Nagellack trägt? Oder er ist mit einem Buggy durch die Gegend gefahren mit einer Puppe drin, ne? Der hat ihn geliebt. Er ist hier die Straße hoch und runter gefahren. Das ist auch immer irgendwie so, ne? Das dann immer, ja, das ist ja eigentlich nur für Mädchen. Warum denn? Das kann doch auch für Jungs sein. Und es ist so egal irgendwie, ne?
Und diese Tatsache, dass es immer um diese sexuelle Orientierung geht, wird er jetzt schwul, wird sie jetzt lesbisch und so. Hauptsache, sie erfahren Liebe. Also das ist so, man hat so das Gefühl, hey, man müsste manche Menschen echt wachrütteln und sagen, aber es geht doch hier. Verdammt nochmal, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgebracht. Es geht hier um Liebe und um nichts anderes. Also da geht es nicht um irgendwelche komischen Stellungen oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur darum, dass es, also es ist eh schon schwer in der heutigen Zeit, die wahre Liebe zu finden und die auch zu erfahren. Und wenn man diese Möglichkeit dann hat, egal welchen Geschlechts man sich dann zuwendet, dann ist das das Größte überhaupt und das Wichtigste überhaupt in seinem Leben.
Absolut, ja.
Das war jetzt ein sehr schönes Plädoyer. Ja,
ein bisschen geschimpft habe ich auch dabei.
Ja, ich finde, es klingt alles irgendwie total wahnsinnig selbstbewusst und gleichzeitig auch ganz entspannt mit dem Thema. Sehr angenehm und sehr mutmachend auf jeden Fall. Jetzt frage ich mich, wie geht ihr denn mit den Leuten um, die es ja leider auch gibt, die ihren Senf immer zu solchen Sachen meinen, dazugeben zu müssen und dann zum Beispiel unter euren Videos kommentieren, ja, Schande, irgendwie ein Kind braucht Mutter und Vater, das hat die Natur so vorgesehen oder solche Sachen. Ja. Wie geht ihr mit denen um?
Also genauso entspannt, wie wir mit anderen Dingen auch umgehen. Also es ist natürlich so, wenn man sich dazu entscheidet, an die Öffentlichkeit zu gehen und egal, jetzt einen Blog zu machen, Videos zu machen oder so, dann ist es klar, dass man auch mit Kritik irgendwie sich auseinandersetzen muss. Und wir hatten am Anfang, also mir ging es zumindest so, ich hatte gedacht, dass es mehr Kritik geben wird. Also die Kritik, die wir kriegen, die ist eigentlich verschwindend gering im Gegensatz zu dem, was an positiven Sachen irgendwie dabei rumkommt. Also
das haben uns noch nicht alle Hater gefunden.
Nee, ich weiß nicht, ob sie uns einfach nicht gefunden haben. Irgendwie auf jeden Fall, ich würde sagen, das sind irgendwie, keine Ahnung, 98% positiv und 2% negativ. Und die da sind, mit denen, ja, denen begegnen wir mit Liebe eigentlich. Das ist nämlich die einzige Waffe, die man da entgegensetzen kann, weil dass es immer Menschen geben wird, die nicht gut finden, was wir machen, die nicht gut finden, dass wir zwei Frauen sind, die nicht gut finden, dass wir zwei Kinder haben. Das ist okay. Es muss auch nicht jeder gut finden. Irgendwie. Ich finde, solange man sich mit Respekt begegnet, solange man auf Augenhöhe sich begegnet und sich auch überlegt, was man unter solche Videos postet, also sich einfach auch seinen Wortfall überlegt und eben auch nicht unter der Gürtellinie schreibt, finde ich, ist es völlig okay. Jeder kann da seine Meinung irgendwie äußern, aber immer mit Respekt. Und wenn der fehlt, irgendwie kann man wirklich nur sagen, schade, dass da einfach in der Kindheit von dem Menschen nicht mehr Liebe rumgekommen ist, dass er oder sie irgendwie so schreibt oder handelt. Ne?
Also Respekt ist ja auch die Grundvoraussetzung für Liebe.
Ja, absolut. Also, genau. Und deswegen sind wir da auch relativ entspannt irgendwie und denken, okay, gut, antworten wir respektvoll irgendwie auch drauf und ignorieren wir auch nicht, weil das fände ich jetzt auch blöd, es einfach irgendwie so stehen zu lassen, weil das muss dann auch schon kommentiert werden. Aber toi, 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 es waren bisher nicht viele irgendwie, die uns da über den Weg gelaufen sind und es ist Wahnsinn, was uns an Liebe da entgegenschwappt. Also was so an tollen Nachrichten kommt von Menschen, denen wir Mut machen, denen wir Vorbild sind, denen wir zu ihrem Outing verhelfen. Es gab einen Jungen, der uns mal geschrieben hat, der mit unseren Videos sein Outing bei seinen Eltern vorbereitet hat und dann gesagt hat, guck mal, und die haben das auch irgendwie hingekriegt und schau mal, die sind eine tolle Familie irgendwie und so. Also das ist das, worum es geht. Also das ist
Normalität eigentlich.
Genau, Normalität.
Das ist nichts, also dass es egal ist, ob man Mann, Frau als Familie ist oder Frau, Frau, Mann, Mann. Wenn man sich liebt, ne?
Ja, dann ist alles gut.
Und es ist normal.
Ja, genau. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man da irgendwie auch Vorbild sein kann und Mutmacher sein kann.
Das stimmt. Das treibt uns ja auch an, da weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen.
Genau.
Ja, und also das ist auf jeden
Fall. Und das in die Welt hinaus.
Ist auf jeden Fall toll, dass es Leute eben gibt, die das machen, so wie ihr. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu meinen Schlussfragen.
Ja.
Und zwar ist die erste, bitte nennt eine Empfehlung für ein Buch, einen Film oder eine Serie mit lesbischer Thematik, die ihr irgendwie gut findet.
Also ich habe den Film Carol gesehen, weil ich die Schauspielerin, jetzt fällt mir der Name nicht ein, den finde ich so toll. Also die Schauspielerin finde ich auch so toll, aber den habe ich jetzt nicht gesehen, weil, oder vielleicht doch. Albert habe ich auch mal gesehen. Das ist diese Serie, die auf ProSieben dann irgendwann mal nachts lief. Und genau. Und gelesen habe ich, glaube ich. Hast du was gelesen?
Nee, gelesen nicht. Nee.
Nee. Hast du Elbert gesehen?
Ich glaube, wir haben mal eine Folge zusammengeguckt, ich mich dunkel erinnere.
Wir
noch Zeit hatten.
Wir haben grüne Tomaten haben wir angeschaut.
Oh, grüne Tomaten.
Oh, ja. Emi und Jaguar fanden wir auch die Hammerliebesgeschichte. Ich habe Rotz und Wasser
geguckt. Das waren zwei schöne Filme, die wir geguckt haben. Jetzt kommen wir kaum so zum Film gucken. Jetzt haben wir immer Baby-TV.
Oh, auch schön.
Das ist auch schön, ja.
Ja. Okay, cool. Ich freue mich voll, dass mal endlich jemand grüne Tomaten gesagt hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, der diesen Film noch...
Ja, dabei ist das so ein schöner Film. Ist gut, dass er dir eingefallen ist. Herrlich.
Sehr gut, sehr gut.
Ja.
Wenn ihr jetzt etwas auf der Welt verändern könntet, was wäre es?
Mehr Liebe.
Das sagt unser Sohn auch.
Ja, aber das sagt unser Sohn auch. Wir haben neulich, also das war so eine Geschichte, da waren wir haben die Großeltern besucht und dann hängt bei den Großeltern im Esszimmer der Jesus an der Wand am Kreuz. Und dann hat er gefragt, ja, warum der Jesus da hängt und wieso der blutet irgendwie und so. Hat er sich so seine Gedanken dazu gemacht und haben ihm das erzählt, dass es da auch Menschen gab, irgendwie, die nicht so gut fanden, was der gemacht hat und ihn dann irgendwie umgebracht haben. Es waren halt böse Menschen und dann meinte er ganz trocken irgendwie, ja, aber der Jesus, der wollte doch nur Liebe verbreiten. Da dachte ich mir schon so, wow, wie kommt er denn jetzt darauf irgendwie? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, genau, das ist das Grundproblem. Wenn die bösen Menschen, die ihn umgebracht haben, einfach mehr Liebe in sich hätten und auch mehr Liebe verbreiten würden, dann hätten sie dieses Problem gar nicht. Und das war so eine süße Konversation, die wir beide da irgendwie zusammen hatten. Und ja, es geht eigentlich nur darum, mehr Liebe zu verbreiten. Es gäbe weniger Streit, es gäbe weniger Kriege, es gäbe weniger Auseinandersetzungen auf der Welt. Und ich glaube, viele Probleme würden sich in Luft auflösen, wenn alle einfach mehr Liebe geben würden.
Er hat auch gesagt, ich liebe alle auf der ganzen Welt, hat er auch gesagt.
Ja, und alle lieben mich.
Ja, und alle lieben mich, genau. Also er ist auch schon sehr selbstbewusst.
Ja. Oh, süß.
Ja, wirklich süß.
Genau, und die letzte Frage wäre, vervollständigt bitte diesen Satz. Anders zu sein bedeutet?
Besonders zu sein. Weil anders sein ist immer so negativ belastet. Irgendwie, wenn es heißt, ach, du bist irgendwie anders. Irgendwie, du bist, ne? Also man entspricht irgendwie nicht einer Norm. Und ich finde, anders zu sein ist einfach eine ganz große Chance, man selbst zu sein und das eigene Leben so zu leben, wie man es gerne möchte.
Kurt Cobain hat mal gesagt, ihr lacht über mich, weil ich anders bin. Ich lache über euch, weil ihr alle gleich seid.
Hm, genau.
Also das fand ich, das mache ich ein tolles Zitat.
Ja, absolut.
Das ist cool. Das merke ich.
Alle gleich sein ist kein Ziel, finde ich.
Ja, aber irgendwie hat man manchmal so das Gefühl, die Gesellschaft möchte das gerne irgendwie, ne?
Also, ja, das stimmt, das stimmt. Genau. Ja, das stimmt. Also, das fällt einem noch mehr auf, wenn man dann eigene Kinder hat. Weil es werden ja immer so gerne Maßstäbe angelegt. Maßstäbe, ja, das fängt eigentlich schon bei der Schwangerschaft an. Maßstäbe, wie groß muss so ein Bauch sein? Ist er zu groß? Ist er zu klein? Ne? Hat man zu viel zugenommen? Hat man zu wenig zugenommen? Und das zieht sich dann immer so durch. Dann ist das Kind auf der Welt. Ist das Kind zu groß? Ist das Kind zu klein? Ist es zu dick? Ist es zu dünn?
Wieso weint es denn gar nicht?
Genau, wieso weint sie nicht? Mensch, es schläft aber viel. So, also es gibt immer so, ne? Also immer so. Also, ne? Man kommt auch irgendwie zum Kinderarzt, dann werden die ganzen Werte in eine Tabelle eingetragen. Und dann guckt man immer, ist man oberhalb der Norm? Ist man unterhalb der Norm? Und das zieht sich so irgendwie so durch das komplette Leben. Und daher kommt, glaube ich, auch dieses Gleichsein wollen, dass man sich so sagt, bloß nicht irgendwie auffallen, bloß so sein irgendwie wie der andere. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt sich gerade so ein bisschen ja, dass es gerade sich so ein bisschen durchbricht, dieses Maßstabsgetreue, sondern dass es eher was Besonderes wird, besonders zu sein. Das sieht man zum Beispiel auch so an Werbekampagnen, dass plötzlich eben auch mit unterschiedlichsten Menschen geworben wird, eben nicht nur mit, also mit dem klassischen Werbegesicht. Also, da finde ich, da sieht man das irgendwie ganz deutlich, dass sich da so ein bisschen was bewegt und ja, dass es so ein bisschen weggeht von diesem normgerechten, ne?
Ich glaub,
und von dieser Normalität.
Ich persönlich glaube aber auch, dass Norm bedeutet eben, also von der Norm abweichen, bedeutet halt auch immer Angst. Also ich glaube, ja. Dieser sichere Hafen der Norm quasi ist ja erstmal leicht und einfach und fällt nicht auf, wenn man in dieser Norm bleibt. Und bloß nicht auffallen und bloß nicht anecken, das ist immer so die große Angst bei vielen. Und wir können einfach nur sagen, es rentiert sich ordentlich, also ich vor allem auch mit meiner großen Klappe, anzuecken und was zu bewegen. Also vor allem in der Welt halt irgendwie auch einen Fußstapfen zurückzulassen, wo man sagt, ich habe was bewegt. Also ich habe einfach erstens ganz viel Liebe weitergegeben und ich, also mein Fußstapfen bleibt und meine Liebe.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich das gerne möchte. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich so verstecken hinter Beziehungen oder hinter vermeintlichen Familienmodellen, dass sie denken, das muss so sein, das war schon immer so, das machen wir jetzt irgendwie auch weiter, anstatt einfach da auszubrechen und zu sagen, nee, ich bin das aber nicht. Ich bin eben nicht der Mann oder die Frau, die irgendwie mit 30 heiratet, zwei Kinder kriegt, ein Haus baut irgendwie und ein Auto irgendwie unterm Carport hat, sondern ich bin halt einfach anders und ich möchte dieses Leben auch genau so leben. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man den Mut hat, tatsächlich das auch zu tun und zu sagen, okay, das bin ich, nehme mich so oder lasst es.
Aber wir verurteilen auch niemanden, der in der Norm bleiben möchte.
Weil das ist ja auch,
jeder soll nicht so, wie er möchte.
Die das total gut finden.
Ja, und das ist und auch schön.
Richtig so.
Genau. Ja. Ja. Jeder soll sich wohlfühlen.
Ja, so ist es.
Genau.
Herrlich.
Super, super. Vielen, vielen Dank für diese schönen Antworten tatsächlich, das angenehme Gespräch und dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, gerne.
Ich wünsche euch natürlich alles Gute weiterhin, auch für die beiden Kleinen.
Ja, vielen Dank.
Und werde das natürlich auch weiterhin verfolgen, eben auf YouTube, auf Instagram oder ihr habt auch einen Blog, ne?
Genau, ja, genau.
Genau. Cool, und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch und halte die Aufzeichnung an.
Ja, okay. Klasse.